Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Hanna Höch, die Grande Dame des Dada.
Was ich beeindruckend finde, ist, dass die so unterschiedlich sind.
Genau.
Das sind jetzt hier fünf Bilder. Und man kann eigentlich nicht sagen, beim Sechsen würde ich nicht Hanna Höch unbedingt erkennen. Ne?
Auch bei den Collagen nicht, wenn man nichts von ihr weiß.
Ja.
Also die ist wirklich eine wandelbare Frau gewesen. Ich kenne keinen Künstler, der so vielseitig ist.
Sie war eine der interessantesten Künstlerinnen der klassischen Moderne. Die Malerin, Fotomonteurin und Collagistin Hanna Höch, deren Bilder im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg hier diskutiert werden. Sie hat sich tatsächlich nie um eine eigene Handschrift gekümmert. In ihrem umfangreichen Werk sind alle Stilelemente der Moderne und Avantgarde enthalten. Expressionismus, Surrealismus, Konstruktivismus und abstrakter Expressionismus.
Hanna Höch ging es nicht um einen unverkennbaren Stil, sondern um eine unverkennbare Aussage. Sie war Teil der antibürgerlichen Dada-Bewegung, die noch im Ersten Weltkrieg hervortrat und die sich als Antikunst verstand. Obwohl sich Hanna Höch künstlerisch ständig weiterentwickelte, hielt sie zeitlebens fest an dem ursprünglichen Dada-Konzept des Antistils.
Ich möchte die festen Grenzen auswischen, die wir Menschen mit einer eigensinnigen Sicherheit um alles gezogen haben. Ich male, um diesem Wunsch Form zu geben und um ihn anschaulich zu machen. Ich will aufzeigen, dass klein auch groß sein kann und groß auch klein ist. Allein der Standpunkt, von dem wir bei unserem Urteil ausgehen, muss anders gewählt werden. Und sofort verliert jeder Begriff seine Gültigkeit. Und all unsere menschlichen Gesetze verlieren ihre Gültigkeit.
1889 kam Hanna in Gotha in einer gutbürgerlichen Familie zur Welt. Ihr früher Wunsch, Malerin zu werden, wurde vom Vater nicht unterstützt. Eine akademische Laufbahn als Künstlerin war ihr ohnehin nicht möglich, denn die Kunsthochschulen nahmen noch keine Frauen auf. Wir schreiben das Jahr 1912. Doch war sie auch handwerklich begabt und wurde an der Kunstgewerbeschule in Charlottenburg, Berlin, angenommen. Zwei Jahre später, am 1. August 1914, erklärte Deutschland Russland den Krieg. Hanna Höch.
Aus den schwerelosen Jugendjahren kommend und glühend mit meinem Studium beschäftigt, bedeutete diese Katastrophe den Einsturz meines damaligen Weltbildes. Ich übersah die Folgen für die Menschheit und für mich persönlich sofort und litt unter dem munteren Aufbruch meiner Umwelt in den Krieg sehr.
Dennoch gelang es ihr, während des Krieges ihr Leben der Kunst zu widmen. In Berlin studierte sie nun nicht mehr angewandte Kunst, sondern begann ein Studium der freien Künste. Über ihre Freundin und Studienkollegin Maria Uden, einer deutschen Malerin und Grafikerin, kam sie in Kontakt mit dem expressionistischen Künstlerkreis der Sturm. Hier lernte sie Raoul Hausmann kennen, den selbsternannten Dadasophen, mit dem sie sich der Dada-Bewegung anschloss und eine siebenjährige Liebesbeziehung einging.
April 1915. Erstes Rendezvous. Stille mit dem Tau im Verbund. Alle Geräusche verzehrte die Nacht. Ein Stern steigt von Stunde zu Stunde behutsam weiter. Einer wandernden Wolke Pracht lockt den Mond in weiße, steife Streifen, damit nicht seiner Neugier Licht die aufgeschlossenen Straßenstreife auf deinem und meinem Angesicht.
In den intellektuellen Kreisen, in denen Höch und Hausmann sich begegneten, tobte die Diskussion über Verweigerung oder Beteiligung an dieser Menschheitskatastrophe des großen Krieges, von dem noch niemand wissen konnte, dass es nur der erste in dem Jahrhundert sein sollte. Auch Hausmann war Kriegsgegner und hatte keinerlei Sehnsucht, als Soldat eingezogen zu werden.
Wie kam es nun zu Dada?
Now, this is important.
Dada war eine Reaktion auf diesen Krieg und auf die damit einhergehende Massenvernichtung. Von Zürich aus, wohin sich viele junge Männer vor dem Kriegsdienst geflüchtet hatten, schwappte die Dada-Bewegung auch nach Deutschland über. Im Januar 1918 entstand in Berlin der Club Dada. Der Ursprung des Namens Dada ist ungelöst und das war Programm. Dada heißt im Rumänischen Ja, Ja, im Französischen ist es das Steckenpferd und im Deutschen ist es Babysprache.
Dada war die Magie des zweisilbigen Wortes, das alles und nichts bedeutete. Dada war Ausdruck der künstlerischen und stark politischen Bewegung, die zu Mitteln der politischen Aktion und Agitation griff. Dada war eine Protestform gegen die bürgerliche Selbstgefälligkeit, gegen den Untertanengeist und gegen das Paradox des Augenblicks, in dem eine hochzivilisierte Gesellschaft trotzdem heillos barbarisch Krieg führen konnte. Hanna Höch hat diese anregende und aufsässige Zeit am Ende und kurz nach dem Ersten Weltkrieg folgendermaßen beschrieben.
Naja, und daraus erklärt sich diese riesige Aktivität und ja auch Angriffslust bei vielen und in der harten Form teilweise. Aber damals fand sich einfach alles zusammen, weil nach dem Krieg, das sammelte sich einfach, konzentrierte sich, was überhaupt was wollte. Und das ging auch bis in die bürgerlichsten Leute hinein. Mhm. Denn diese Dada-Matineen und Theater, was wir da gemacht haben.
Die Art und Weise der Veranstaltungen sprengte alle bis dato bekannten Auftritte und sie waren sehr politisch ausgerichtet. Die Vortragenden waren verkleidet in eigentümlichen Kostümen, aus merkwürdigen Materialien und mit ihren Lautgedichten, wie hier von Raoul Hausmann, schienen sie das Publikum verspotten zu wollen.
Meine Damen, meine Herren, der Dadasow spricht für Sie einige historische Lautgedichte von 1918. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, Gnome, Gnome-Moom, Onapoo, Eitso-Soo, Kili-Kili-Kili-Kili-Koroom, Snount-Sound, Kim-Nount-Sound, Da-Doo-Doo-Da, Iri-Da-Doont, Tnoom, Kolakoom, Onomoom.
Für Hanna Höch sollte weniger die spektakuläre Inszenierung, die laute Provokation oder das kämpferische Manifest Ausdruck ihres politischen Selbstverständnisses werden. Sie schrieb:
Nur ein einziges Mal habe ich auf dem Dada-Olymp gestanden, und zwar mit Topfdeckeln und einer Kinderknarre ausgerüstet. Es handelte sich um einen Simultan-Chorgesang aller Anwesenden mit infernalisch-bruitistischen Orchester. Mir war etwas bänglich bei diesem Debüt. Ich hätte mich gern gedrückt, aber feige wollte ich auch nicht erscheinen. Und so habe ich dann, was das Zeug, das Blechzeug halten wollte und mit Hingebung, drauf losgedroschen, wie es ja meine Aufgabe war.
Das wurde ja von sehr vielen Menschen und von der großen Bürgerlichkeit besucht, die nun auch aufatmeten und mal die Welt nun auch und auch aktiv sein wollten. Und daraus erklärt sich diese Vielseitigkeit und dieses einfach, wo was los war, wollte man dabei sein und wollte wissen, wie und weiter. Und die Grundtendenz war ganz bestimmt und ich glaube bis von der Arbeiterschaft bis in die höchsten geistigen Kreise nun mal die Welt besser machen. Nicht? Vorher war viele Jahrzehnte kein Krieg gewesen und da konnte man sich nur vorstellen, der Krieg ist zu Ende und jetzt kommt kein Krieg mehr, dafür wollen wir schon sorgen. Naja.
Die Beziehung zwischen Höch und Hausmann gestaltete sich derweil äußerst schwierig. Hausmann war verheiratet und hatte eine kleine Tochter. Scheiden lassen wollte er sich nicht. Ein solches Konkubinat war strafbar und wurde höchstens einem Künstler, nicht jedoch einer Künstlerin zugestanden. Wirtschaftlich war Hanna Höch jedoch unabhängig. Sie arbeitete für den Ullstein Verlag und hatte eine eigene Atelierwohnung. Als Hanna Höch 1916 schwanger wurde, ließ sie, gegen den Willen Hausmanns, eine Abtreibung durchführen.
Ein solcher Eingriff war gesetzlich verboten und medizinisch unter schlechten hygienischen Bedingungen höchst gefährlich. Sogenannte Engelmacherinnen führten den Abbruch ohne medizinische Ausbildung durch, doch auch Ärzte konnten ihn nur illegal vornehmen. Hanna Höchs gesundheitlicher Zustand nach der Abtreibung war sehr schlecht.
Sicherlich werden neben ihrem politischen Bewusstsein auch diese persönlichen Erfahrungen ausschlaggebend gewesen sein, dass die kritische Darstellung von Geburtsszenen bei ihr immer wieder Thema wurden. Nicht die mystische Überhöhung von Mutterschaft stand bei ihr im Vordergrund, worauf ihre zeitgenössischen männlichen Künstlerkollegen gerne fokussierten. Im Germanischen Nationalmuseum ist ihr Ölgemälde Geburt von 1924 zu sehen.
Also stark finde ich zum Beispiel die Geburt, also das ist ihr Kind. Da
ist also das ist ja eine Totgeburt, ne?
Ich würde es auch als Totgeburt sehen, also ich finde es ganz stark.
Rechtlich erlaubt war eine Abtreibung nur, wenn eine medizinische Indikation vorlag, die Hausärzte den Arbeiterinnen in der Regel nicht verschrieben. Gerade für sie wurden teure und unzureichende Verhütungsmittel zum großen Problem und der folgende Kinderreichtum führte zu bitterer Armut.
Höch reagierte mit ihrer Kunst auf diese klassenspezifische Ungerechtigkeit. Sie malte Bilder mit Kindern ohne Farbe im Gesicht. Den Kindern der Arbeiterklasse wurde die Möglichkeit eines menschenwürdigen Daseins verwehrt, so ihre künstlerisch-politische Aussage. Zusammen mit Käthe Kollwitz und anderen Künstlerinnen und Künstlern beteiligte sie sich 1931 an der Ausstellung »Frauen in Not«. Der Anlass für die Schau war die Kontroverse um den Paragraphen 218.
In der Weimarer Republik wurde der Protest gegen den als Klassenparagraphen kritisierten 218 und die Forderung nach dessen Abschaffung zu einem wichtigen Anliegen der radikalen linken Parteien. 1929 erschien das Drama Zyankali des kommunistischen Arztes Friedrich Wolf, mit dem er das Elend der Arbeiterinnen anprangerte. Auch Hanna Höch hatte das Theaterstück gesehen, das wenig später verfilmt wurde.
Komm her, du. Komm her, ich geb da was. Hier nimmst du 5 Tropfen. Verstehst du? 5 Tropfen, nicht mehr. Das ist nämlich eigentlich Gift, verstehst du? Aber in schwachen Lösungen, da hilft das Zyankali.
Raul Hausmann verhielt sich gegenüber seiner Partnerin autoritär und patriarchal. Er wollte sie zu dem von ihm verfolgten Ideal erziehen und legte dabei einen nahezu verbissenen Fanatismus an den Tag. Sie sollte sich von ihrer bürgerlichen Vorstellung einer monogamen Beziehung lösen und mit ihm ein Kind haben, obwohl er selbst eine andere Familie hatte.
Trotzdem unabhängig, ja, auch damals. Denn ich habe ja mit Hausmann immer die größten Schwierigkeiten gehabt, immer wieder. Ja. Und es waren nicht nur rein persönliche Dinge, sondern die gingen auch weltanschaulich. Er war eben ein rabiat veranlagter Charakter. Und da war es gar nicht anders möglich, als dass man da in Schwierigkeiten kam. Und
1918 ließ Höch ein zweites Mal einen Abbruch vornehmen. Sie wollte kein Kind mit Hausmann, solange er mit einer anderen Frau zusammenlebte. Dass sie sich gegen ein gemeinsames Kind entschieden hatte und für eine Abtreibung, zeigte ihm seine Grenzen über die Verfügbarkeit ihres Körpers auf. Rückwirkend urteilte sie über ihre Beziehung zu Hausmann.
Das war von dem Hausmann nicht möglich, das zu ertragen, dass ich ein selbstständiger Mensch war und auch geblieben bin, trotz der Beziehung mit ihm. Er war an mich gebunden, aber er konnte es eigentlich gar nicht ertragen. Er brauchte Frauen, die ihm ganz hingegeben waren und taten, was er wollte. Ne?
1922 kam es zur endgültigen Trennung. Hanna Höch versuchte, bei einem Urlaub auf Rügen wieder zu sich zu kommen. Sie traf dort auf Hans Arp und Sophie Teuber Arp sowie auf Helma und Kurt Schwitters. Auch schloss sie Freundschaft mit dem Weimarer Bauhausarchitekten Laszlo Moholy Nagy und dessen Frau Lucia Moholy, einer bedeutenden Fotografin. Sie machte Bekanntschaft mit zahlreichen weiteren avantgardistischen Künstlerinnen und Künstlern ihrer Zeit, darunter Theo und Nelly van Doesburg, letztere eine avantgardistische Komponistin, die ihre Werke bei einer Performance zu den radikalen Kunsttheorien ihres Mannes vortrug.
»1926 trat im Leben von Hannah Höch erneut eine Wende ein, als sie die zweite große Liebe ihres Lebens kennenlernte, die avantgardistische Schriftstellerin Till Bruckmann.
»Bei diesem Aufenthalt in Holland kreuzte Till Bruckmann meinen Weg. Schriftstellerin. Ein Sprachgenie. Ihre grenzenlose Fantasie machte sich in nie endenden Drollerien Luft. Sie war mit der halben Welt befreundet und mit der anderen bekannt.« In Paris, London und dann auch in Berlin war sie zu Hause. Wir taten uns zusammen. Ich zog zunächst für 3 Jahre zu ihr nach Den Haag. Weitere 6 Jahre lebten wir dann in Berlin zusammen.
Bruckmann schrieb Lautgedichte, Grotesken, Essays und Satiren.
Rundflünkchen. Es war ein Märchen, das weinte, weil es keine gute alte Zeit hatte. Und wie die Tränen eben noch so durch das Gefühl kullerten, da kam ein kleiner Tausendsasser, geflitzt wie ein Funke aus einem brennenden Strohdach. Das Mädchen war quietschblond und hatte ein Motorrad zwischen den Beinen, damit sauste es durch seinen Lebensfilm, ohne dass die einzelnen Akte sich mit Vor- oder Nachrede aufhielten. Die Männer warfen ihm gern Augen zwischen die Räder, sodass das teure Blau knietschte, wenn sie drüber fuhr. Kein Sipo des Bewusstseins tutete Drohung vom jeweiligen Verkehrsturm, weil sie prima war. Und Donna, die beim Kurbeln Diva heißt.
Till Bruckmann war ökonomisch, intellektuell und auch in sexueller Hinsicht eine völlig unabhängige Frau. Mit ihrem Temperament, ihrer Intelligenz und ihrem beißenden Spott verstörte sie vor allem Männer zutiefst.
Till Bruckmann war ein Eulenspiegel unserer Tage, der seine Possen zwar nicht auf den Straßen trieb, aber mit Drollerien auf hoher Ebene ihre Umgebung Tag und Nacht in Atem hielt. Diese nie endenden, purzelnden, sarkastischen, verrückten Einfälle, die auf einem riesigen Wissen tanzten, machten die Jahre mit Till zu den amüsantesten meines Lebens.
Scheingehacktes. Schaufensterhypnose. Prinzessin Seidopo. Lecker Spaß.
Bruckmann übte mit ihrer literarischen Produktion Kritik an bürgerlichen Kunstvorstellungen. Sie spielte mit der Syntax, mit der Sinnentleerung von Wörtern und Lauten. Sie zerlegte genüsslich alte Worthülsen und sprengte mit Unsinnsvokabeln bedeutungsgeladene Sinnzusammenhänge.
Als das Paar 1929 von Den Haag nach Berlin zog, beobachteten beide das Erstarken der Nationalsozialisten mit großer Abscheu. Auch jetzt setzte sich Hannah Höch vor allem in ihren Fotokollagen scharf und radikal mit den Braunen auseinander. In der NS-Zeit galten Höchs Bilder als entartete Kunst. Sie wurde als Kulturbolschewistin diffamiert und erhielt Ausstellungsverbot. Am Ende des Jahres 1935 kam es zur Trennung von Till Bruckmann. Beide blieben jedoch miteinander verbunden.
Hannah Höch überstand die NS-Diktatur isoliert, in einem Häuschen mit Garten, in Heiligensee im Norden Berlins. Durch eine Reihe sogenannter Notzeitbilder verarbeitete sie ihre Angst, ihre tiefe Verzweiflung und Resignation. Viele Werke ihrer avantgardistischen Künstlerfreunde konnte sie hier vor der Zerstörungswut der Nazis retten.
1946 nahm sie erstmals wieder an Gruppenausstellungen teil. 2 Jahre später war sie vertreten im Museum of Modern Art in New York. In den USA feierte sie durchaus Erfolge. Ende der 60er Jahre begannen die ersten großen Retrospektiven ihrer Arbeit in Berlin und Paris. Es folgte in den 70er Jahren eine verstärkte Rezeption durch den neuen Feminismus. Am 31. Mai 1978 starb die Künstlerin im Alter von 89 Jahren.
Nach dieser Dada-Zeit habe ich ja eigentlich meine künstlerische Arbeit erst begonnen und habe sehr viel gearbeitet und habe mir auch eine Weltanschauung gebildet und habe viel gelernt.
Wir danken Bernd Bader, dem Neffen von Oberdater Hannes Bader, der uns das Interview zur Verfügung stellte, das er 1977 mit Hanna Höch führte.
Die Aufnahmen im Germanischen Nationalmuseum entstanden anlässlich einer Führung zu Hanna Höch Mitte Dezember 2017. Danke an die beteiligten Diskutantinnen.
Unser Dank geht auch an die beiden Sprecherinnen Steffi Weigel und Beate Benewitz.
Mit Musik von David Cestai, Jaap Blonk, 41 und Lobo Loco.
Die Sendung Hanna Höch, die Grande Dame des Dada von Nadja Benewitz und Michael Liebler wurde gesendet in der Reihe Zwischenfälle – Hörgeschichte auf Radio Z.